Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name?
Eva Vollmer.
Alter?
Oh Gott, 43.
Geburtsort?
Mainz.
Aus meiner Sicht junger Hüpfer, muss ich jetzt mal sagen, ja? Also.
Ich gebe mir Mühe.
Okay. Beruf?
Winzerin.
Hast du Hobbys oder lässt das der Beruf nicht zu?
Normalerweise würde es nicht lassen, aber trotzdem mache ich noch Musik.
Okay, das heißt, was machst du?
Ich spiele im Musikverein Bariton.
Okay, das heißt, das dann zwischen Reben und Weinkeller und
ja, so nachts
Verkostungen.
Halt.
Okay, gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
Ja, immer auf die Reise sein, immer bewegt sein, nie was auf der Straße liegen lassen, sondern leben und machen und verändern.
Die Menschen, wir hatten jetzt gerade ein witziges Vorgespräch, die Menschen, die mit dir zu tun haben, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich, was macht dich aus?
Ja Gott, mein Mann sagt immer Duracell-Häschen und manche andere sind inspiriert oder auch manchmal geschockt, was ich da für 1000 Eisen im Feuer habe und für viele Ideen. Aber die ziehen mit, also die wachsen dann oder müssen über sich hinaus wachsen, indem sie mit mir zusammen sind.
Das heißt, du gibst auch das Tempo vor?
Ja, also sehr gerne, beziehungsweise die Leute um mich rum, die sind schon generell auch actiongeladen. Also das tut sich ja zusammen, so ein Völkchen, die liegen auch nicht auf der Couch, sondern lieben auch die Aktivität, die Bewegung und das Spiel mit dem Feuer.
Ich spreche hier bei Antenne Mainz mit Eva Vollmer. Eva Vollmer ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz und nimm uns mal so in ganz kurzer Version mit. Wie bist du denn zum Weingut gekommen? Das heißt, von der Generation vorher übernommen?
Ich bin mit Wein aufgewachsen, aber allerdings nur in den Weinbergen und ohne Weinkeller. Das heißt also Winzergenossenschaftsbetrieb, Traubenablieferer. Und das hat sich schlagartig mit meiner Generation dann geändert. Mein Mann und ich haben das Weingut nämlich gegründet 2007. Also vom Traubenvermarkter hin zum, ja, bis zur Flasche und bis zum Endkunden praktizierendes Weingut.
Wolltest du immer Winzerin werden?
Ja, ich hatte auch schon ein paar andere Ideen, also Traktoren, Mähdrescher und Co. Also die Landwirtschaft war bei uns zu Hause auch immer ein ganz, ganz Herzensthema. Aber der Wein hat gewonnen, weil er hat halt doch mehr Spielart, mehr Spielwiese, mehr Kreativität, mehr Austoben und ja, macht schon Spaß.
Das heißt, du kommst aus einem landwirtschaftlichen Betrieb und hast das dann relativ früh aufgesaugt?
Ja, genau. Also Betrieb heißt landwirtschaftlicher Gemischtbetrieb aus Landwirtschaft und Weinbergen. So war mein Startschuss ins Leben.
Das war aber früher Standard, gell? Das gab es oft, diese Mischbetriebe, die halt ein bisschen Wein gemacht haben. Dann gab es manchmal noch Tiere und noch, was weiß ich, Zuckerrüben und anderes Zeugs.
Genau, Tiere hatten wir auch, das waren Hobbykühe. Aber der Wein und der Ackerbau, das in Kombination ist eigentlich der Standard Rheinhesse gewesen.
Ich hatte vor kurzem einen Gesprächspartner, der ist auch in der Landwirtschaft aufgewachsen und das führte aber dazu, dass er damit nichts zu tun haben wollte, weil es halt einfach auch harte Arbeit ist.
Genau, die Natur ist der Boss, das muss man sich immer wieder vor Augen halten oder kriegt man aufs Brot geschmiert. In dem Moment, wo sie die Zügel in der Hand hält, mal schnell, mal langsam oder mal gnadenlos hantiert, dann muss der Mensch Gas geben oder auch mal akzeptieren und immer und mehr weiter machen, in guten wie in schlechten Zeiten. Also da ist ziemlich viel gnadenlos, aber auch ziemlich viel Spirit und auch Erfüllung dabei. Und das gleicht dann zum Glück wieder aus. Also sonst wäre mehr der verlorene Posten, aber es macht unheimlich viel Spaß, mit der Natur zu arbeiten.
In der Schule hätte jetzt ja auch irgendwie was anderes auf dich zufallen können, dass du sagst, oh, das finde ich toll und so. Das ist nicht passiert?
Ja Gott, Praktikum hier und da, Schlosserei oder Tierarztpraxis, aufgeschnittene Katzen. Also da hat es nicht überall ganz gefunzt bis zum Ende. Also die Berufung hat mich dann doch zum Wein geführt.
Warst du gut in der Schule? Das ist so eine Standardfrage, die ich immer stelle.
Tatsächlich ja. Ich wollte ja nie Streber sein, aber wurde öfters mal betituliert. Also mir hat es einfach Spaß gemacht, dahinter zu klemmen. Also ich bin sehr ehrgeizig Und wenn es nicht zu Ende gelernt ist, dann ist es nicht zu Ende gelernt. Also ich habe schon durchgezogen, ja.
Aber es fällt dir auch zu, glaube ich, ne?
Ja, also zum Glück ist es mit, ich habe viel Lernenergie reingehängt, aber es geht auch vieles leicht von der Hand. Also das bin ich froh.
So, nach der Schule, hast du gewusst, wo das hingeht? Was machst du jetzt?
Ja, nach dem Abi kam dann die Weinküferlehre, das heißt also wie der Winzer, nur ohne Weinberg. Klingt seltsam, aber den Keller, der hat mir ja gefehlt, also wie mache ich Wein? Und da bin ich so ein bisschen rumgetourt und wusste erst nicht, gehe ich irgendwo schaffen oder drehe ich das daheim, das Ruder? Und die Gründung kam dann quasi impulsiv, dass wir gesagt haben 2007, nee, wir ziehen das Ding zusammen durch.
Okay, dann sprechen wir gleich hier bei Antenne Mainz, wie man so ein Weingut neu gründet und aus dem Boden holt. Obwohl ein bisschen was war da, ne?
Ja, genau. Die Weinberge waren da, es war eine Hofstelle da, die war halt nicht für Weinmachen gemacht.
Eva Vollmer ist hier bei Antenne Mainz. Wir sprechen jetzt gerade darüber, wie man ein Weingut neu ausrichtet und einen Neustart macht. Und das war 2007, habe ich gelernt, ja?
Genau, 2007, Startschuss, 4.500 Flaschen, da kam mein Vater schon urrein hessisch dagegen, hat gesagt, wenn es keiner kauft, dann trinken wir es halt selbst. Das wäre bei 4.500 vielleicht doch irgendwie machbar gewesen.
Bisschen so
über die Zeit, Großfamilie. Aber letztendlich, die Leute haben's gefeiert und haben gesagt, Mensch, was macht die Frau da? Toll und schmeckt. Wir haben ja gleich auf Bio gesetzt, haben auf Qualität gesetzt, haben vieles richtig gemacht und haben auch nicht irgendwie die Standards übernommen, die irgendwo gastiert sind, sondern haben es sehr innovativ und jung aufgezogen.
So, und jetzt höre ich 4.500 Flaschen. Da klingelt bei mir schon ganz, ganz groß der Alarmknopf, denn 4.500 Flaschen ist jetzt nicht die Möglichkeit zu experimentieren. Da muss man schon gut sein, ne? Wenn man so anfängt, weil die will man ja komplett verkaufen.
Genau, also das war halt das, was sich ergeben hat. Mhm. Und wir haben einfach den Mut gezeigt, es zu tun. Jetzt mittlerweile sind es so 50.000, 60.000, da ist dann auch schon mal ein bisschen mehr Konstanz und Garantie drin, obwohl natürlich die Weinwelt im Moment so ein bisschen am Straucheln, am Wackeln ist. Da muss man sich ein bisschen behaupten und weiter einfach Vollgas geben.
Du warst in meiner Wahrnehmung so am Anfang aus der Geisenheimer Schule alt, auch wirklich die das Marketingthema gleich mitgespielt hat. Das heißt, du hast gewusst, der Wein in der Flasche ist eine Sache, aber ich muss ihn auch verkaufen. Das heißt, ich habe jetzt hier auch gerade, du bist ja so ein Spezialist für spannende Namen oder andere Namen, wenn man drauf schaut. Du hast sofort erkannt, das ist wichtig, ne?
Genau, also Riesling steht auf vielen Etiketten oder auch Burgunder und der Name, die Geschichte, die Story, die Menschen dahinter, die sind die den Unterschied machen. Und da musst du dich selbst fühlen und auch wissen, was deine Stärken sind und wie deine Geschichte ist. Und dann kann das transferiert werden aufs Etikett und auch in die Namen und in die Geschichte. Und wir haben tatsächlich dafür auch irgendwann mal eine Markenagentur aufgesucht, die jetzt unsere treuen Berater sind, das Schiebezimmer aus Mainz natürlich, die gesagt haben, na Eva, guck mal, so bist du, hast es schon mal an dir entdeckt? Also auch die Spiegelung von außen und nicht einfach nur der Vormarsch und die Intuition, die von einem selbst kommt, helfen in der Kombination extrem weit zu kommen.
Du warst ganz vorne in dem Prozess. Also ich habe dich als Erste wahrgenommen, die halt die Flaschen sahen anders aus. Es war mal eine Farbe drin. Das ist ja heute, es wird ja schwieriger, es entdecken ja immer mehr. Ne? Das heißt, wenn ich zum Beispiel heute mal so ein Weingeschäft aus Rheinhessen die Auswahl sehe, es gibt ja schon ein paar, die das auch gelernt haben mittlerweile.
Genau, also es ist super innovativ hier, also Rheinhessen brodelt, Rheinhessen hat manchmal auch das Gefühl, Mensch, wir haben ja nichts zu verlieren, wir trauen uns, wir machen das und das ist nicht im Sinne von, da kriege ich jetzt Angst, sondern yes, we can do it, das macht Spaß, die Leute haben Auswahl und ich meine, Deutschland an und für sich als Weinland ist ja eigentlich mini klein, dann lieber zusammen stärker werden, als Angst zu haben, dass irgendjemand drüber kommt.
Ich erzähle dir einen ganz tollen Moment, wo ich richtig stolz war. Wir waren letztes Jahr, wir waren im Norden unterwegs und ich war noch nie auf Sylt und dann haben wir gesehen, wir sind in der Kante und dann haben wir quasi spontan noch eine Nacht auf Sylt gebucht. Und dann waren wir natürlich an allen touristischen Orten, die auf Sylt dazugehören und standen auch vor der Sansibar. Und wir waren da nicht, sondern wir haben nur geguckt und ich habe dann mir aber die Weinkarte geholt und reingeschaut. Und nachdem ich da seitenweise rheinhessische Weine gesehen habe, das macht stolz.
Genau, das zeigt, da kommt viel guter Wein her aus Rheinhessen und ja, die können das zeigen und die werden nicht enttäuscht in der Sansibar, denke ich.
Ja, und definitiv, kleiner Tipp, man trinkt ihn 50 Euro günstiger bei uns in der Region.
Genau, strategisch günstig daheim bleiben.
Also das nur mal als, ja, aber logischerweise, er muss dahin, er muss vorbehalten werden, ist alles in Ordnung für die Gastronomie und man zahlt dann auch einen Namen mit, auch das ist Marketing. Aber ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es waren, der größte Teil waren aus Deutschland, waren rein hessische Weine.
Super.
Ja, so sollte das doch sein, ne? Das
genau.
Ist jetzt, dass es immer noch Thema ist, ist zwar blöd, aber ich merke trotzdem, dass Menschen immer noch drauf gucken, hey, da steht der Name der Frau drauf.
Och, ich glaube aber, sie gucken mit einem positiven Auge drauf. Wir waren ja 2007 die Ersten, die sich das getraut hat, in Rheinhessen, also größte deutsche Weinbauregion, das erste Mal eine Frau. Wir haben es auch gar nicht am Anfang so richtig glauben können, dass das noch nicht gab, weil viele, viele Frauen haben ja in Rheinhessen mit Wein viel, viel geschafft, geleistet und auch waren die Schaffer im Weingut auch. Und dass da niemand auf die Idee gekommen ist, das jetzt wirklich durchzuziehen und auch als Marke, als die Person zu nennen, die dann auch den Ton angibt. Also ja, macht schon stolz, aber auch besonders, dass da so viele gefolgt sind. Also wir haben angefangen und dann plopp, 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 kamen also, andere Winzerinnen genau. Und jetzt würde ich sie gar nicht mehr zusammenkriegen. Also so, ohne tausendfach nachzudenken, dass wir, ja, also, wir sind schon echt gewachsen, wir Mädels.
Ist ja auch gut so. Ohne nachzudenken, mir fällt die Lisa Bunn aus Nierstein ein, mir fällt die Miriam Schneider, steht, glaube
genau,
ich, steht natürlich auch drauf, ne, auf dem mittlerweile. Also es hat sich was getan.
Richtig.
Ist doch gut, Vorreiter zu sein.
Genau, also das ist auch das Spannende. Also Mann und Frau machen Wein. Und Familie steht dahinter, steht mit zusammen. Und es ist nicht immer derjenige, der das richtige Geschlecht hat, der Frontmann, sondern warum soll nicht derjenige sein, der wirklich der große Geist über dem Weingut ist, der dann auch auf dem Etikett steht. Das war ja standardmäßig der Mann.
So jetzt der Außenblick, würde ich aber sagen, du bist halt auch schon die ja, Rampensau, kann man eigentlich schon sagen. Ne? Das bist du schon ein bisschen im Weingut, ne?
Oder Rampenfrau.
Rampenfrau ist definitiv, nehme ich an.
Das
ist
genau, definitiv. Nein, also dieses auf der Bühne sein, die Leute mitzunehmen, die Leute mitzureißen, halt einfach nicht diese komplexe Weinwelt einzutrichtern, sondern in die Geschichte mit reinzuziehen und ja, die zu Profis zu machen und die merken es gar nicht. Und das macht mir so einen Riesenspaß. Also einfach, ob das jetzt online ist, wir haben ja auch während Corona haben wir wahnsinnig viele Online-Proben gemacht und die Leute waren gefesselt vorm Fernsehen und haben gesagt, hey, die beste Zeit unseres Jahres. Und dann denkst du dir auch, Mensch, das ist doch eine große soziale Relevanz und kulturelle und genüssliche Relevanz, dass du hier jetzt auch wirklich die große, schöne und sehr herzliche Show machen kannst und mit viel Witz und Humor. Also da muss man auch natürlich der Typ dafür sein, schlagfertig und die Menschen mögen, ja.
Ich liebe das immer, wenn Menschen was mit Herzblut machen und das auch so transportieren. Und ich hatte die Gelegenheit, 2-3 Mal zu sehen, wenn du über deinen Wein sprichst und es sprudelt halt und du wirst mitgerissen. Und es macht halt auch immer was aus, wenn jemand noch sagt, das und das solltest du jetzt schmecken oder das und das macht den Wein aus. Es macht tatsächlich das Erlebnis anders.
Ja, es holt dich ab in diese Aromenwelt, weil wir Menschen sind ja, ja, durch den jetzigen geschmacklichen Angebotswahnsinn, den es ja gibt in den Supermärkten, aber auch viel Geschmacksverstärker dabei. Wir schmecken und riechen nicht mehr richtig hin. Und das haben wir so ein bisschen verloren zu sagen, ne? Eine rote und eine grüne Paprika kann ich gut auseinanderschmecken, aber rot und gelb, ne, das waren doch die zwei Süßen und die schmecken total unterschiedlich, aber sich die Zeit und den Moment zu nehmen, zu sagen, Mensch, ich schmecke das mal auseinander. Wenn wir das wieder lernen und inspiriert von den Leuten, dessen Job das ist. Ich meine, ich hatte ja Sensorik als Unterrichtsfach im Geisenheim. Das ist jetzt nicht Trinken als Unterrichtsfach, sondern wirklich harte Arbeit am vielseitigsten Getränk der Welt. So sagt das die Winzerin natürlich gerne. Die Leute da abzuholen und so ein paar Kicks zu geben und zu sagen, hey, hast du die Aprikose? Und dann kriegen die Aha-Effekte und sagen, ja, Ja, aber nicht jeder riecht und schmeckt alles. Auch die Profis haben echte Lücken, weil es halt einfach auch genetisch ist. Manche Sachen kannst du und andere Sachen sind bei dir nicht auf der Festplatte drauf.
Ich glaube, manche Sachen müssen wir auch lernen. Ich erinnere mich, als wenn so die Kinder ins Leben kommen, dann fängt man ja an, so viele Dinge umzustellen. So war das auch bei uns. Und dann kommt auf einmal, dann entdeckst du den Bio-Joghurt, den Natur-Joghurt, wo dann wirklich die Früchte drin sind und nicht noch irgendwas wie manchmal in industriell gefertigten Produkten, wo noch ein bisschen ja, gepusht wird, damit du halt mehr schmeckst, als eigentlich drin ist. Und am Anfang war das so, dass das nach gar nichts geschmeckt hat. Und irgendwie, wenn du dann anfängst, das regelmäßig zu essen, stellst du fest, wow, so schmeckt Natur.
Genau, erschreckend gut.
Ja, erschreckend gut. Also man kann das auch wieder, glaube ich, zurückdrehen und ich glaube, wir sollten das auch machen. Eva Vollmer ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Eva Vollmer hier bei Antenne Mainz. Du bist sehr aktiv mit einem Thema Zukunftsweine. Warum ist denn das notwendig? Was passiert denn da? Warum müssen wir die Weine, die Weinsorten ändern, die Rebsorten ändern?
Na, ich meine, wir haben ja mit Bio angefangen und dachten so, jetzt haben wir es aber gepackt und jetzt sind wir in der Nachhaltigkeit echt ein Stück vorangekommen und am Maximum. Und dann fängst du an, so ein bisschen zu hinterfragen, sagst, hey, wo sind denn die Knackpunkte? Wo sind denn die Stellschrauben? Wo sind die Puzzleteile der Nachhaltigkeit? Und der Wein hat so 2, 3 Leichen im Keller, vorneweg die Flasche, ja, die ist eigentlich ein No-Go. Da müsste man was im Mehrweg machen. Also es gibt viele Baustellen, aber eine der größten Baustelle hat halt Wurzeln und das ist die Rebe selbst. Und wenn du so eine Entscheidung triffst, hält die 40 Jahre. Und deswegen ja, triffst du eigentlich die Entscheidung für die nächste Generation schon mal mit, was da auch in 30, 40 Jahren geerntet wird. Und die Standards Riesling, Burgunder sind super coole Socken, wir lieben und verehren sie. Sie sind aber eher sensitiv und ja nicht ganz klimastabil. Und es gibt mittlerweile robustere Reben, die durch ganz natürliche Kreuzungen entstehen. Also die wilde Rebe aus dem Busch von Amerika kommt mit Abwehrkräften rein und die Kulturrebe aus Europa bringt lecker. Und die beiden kriegen zusammen ein Kind. Und was da rauskommt, hat einen neuen Namen. Zum Beispiel Souvenir Gris, zum Beispiel Sauvignac oder Cabertin. Also ja, learning by drinking, ihr müsst euch ein bisschen auf ein paar neue Namen einstellen. Aber der Mensch trinkt halt automatisch Grauburgunder und Co. Und das große Heiligtum an den neuen Sorten ist, dass sie nicht nur super, super lecker schmecken, sonst bräuchte man sie ja nicht anbauen, sondern dass sie da draußen echt viel fitter sind. Das heißt also härtere, robustere Schale, weniger Sonnenbrand kriegen, gesünder bleiben und, das ist jetzt Trommelwirbel, einer der größten Facts, bis zu 80% Pflanzenschutz einsparen. Und das ist natürlich gigantischer, könnte man sich kaum vorstellen. Weil da muss ich nicht mehr so oft drüber fahren über die Fläche, da weiß ich keinen Boden platt, Biodiversität explodiert, ich kann CO2 einsparen, ich kann Wasser einsparen. Also auch der heilige Thron des Winzers, wir sind ja Kultur, Kulturgut, Kulturerbe, kann modern denken, kann Nachhaltigkeitsoffensiven anpacken und kann da auch Vorreiter sein, weil beim Wein werden ja auch solche Sachen besprochen, beim Glas Wein, wie man vielleicht nachhaltiger sein kann in anderen Branchen und da möchte ich gerne vorangehen. Und zwar nicht alleine, deswegen haben wir eine Bewegung draus gemacht. Also die Zukunftsweine wollen diese neuen Sorten mit einem positiven Image voranbringen und sagen, Leute, ey, guck doch mal, was da für lecker Geschmäcker unterwegs sind, die jetzt keineswegs irgendwie die Rieslinge absägen sollen, sondern in der Koexistenz sind wir jetzt aus neuen Reben und den Traditionalisten bestockt und das ist doch wunderbar. Also so ist die Menschheit immer in Bewegung.
80% weniger Pflanzenschutzmittel steht auch auf der Flasche, die ich in der Hand halte. Das ist natürlich auch eine Ansage. Aber was ich auch toll finde, ist, wenn du sagst, je weniger Maschinen sich in den Weinbergen bewegen müssen oder die Häufigkeit, weil das ist natürlich auch ein heftiger Einfluss, weil es macht natürlich etwas mit dem Boden und was darunter alles so lebt. Ne?
Ja, der Boden ist der große Tonangeber, ja, Chef und ja, wenn wir den kaputt machen, dann können wir den Rest auch vergessen, auf jeden Fall.
Spannend, das ist und das ist natürlich dann wahrscheinlich, also ihr seid ja ein Bio-Weingut, biozertifiziert, das ist natürlich aber dann für den konventionellen Weinbau ja eigentlich noch spannender, weil das sind ja die, die wahrscheinlich mehr Pflanzenschutz ausbringen als ihr.
Nee, sagen wir es mal so, da scheiden sich die Geister. Die ökologischen Mittel sind etwas seichter. Das heißt also, man musste vielleicht hier und da, wenn sich's abgewaschen hat, dann doch mal öfter fahren. Beide Parteien brauchen es dringend, weil es ist wurscht egal, mit was ich hinten in meinem Tank unterwegs bin. 80% weniger davon ist der Riesensieg für beide Parteien. Deswegen haben wir auch damals gesagt, als, was heißt damals, 2021 Zukunftsweine gegründet, Deutsche Nachhaltigkeitspreis eingeheimst. Also wir haben eine wichtige Entscheidung getroffen und eigentlich die wertvollste, nicht zu sagen, Mensch, hier, das ist eine Öko-Bewegung, sondern das ist eine Bewegung für den deutschen Weinbau. Wir wollen alle voneinander lernen. Wir möchten die positiven Sachen rausziehen von denen, die eben sagen, ja, wir pflanzen das und wir haben richtig Lust, das salonfähig zu machen. Und da brauchen wir sie alle, also wirklich alle Winzerinnen und Winzer, groß, klein, mittel oder Öko, nicht Öko, alle mit on board.
Was ändert sich denn geschmacklich bei den Weinen, oder?
Also wir haben von anlehnenden Aroma, also quasi, wenn du Souvenir Gris das erste Mal gehört hast und dir jemand sagt, hast du Beuteschema Grauburgunder, dann bist du hier im Boot. Also mit dem, was man vorher schon quasi gekannt hat, abholen ist eine Möglichkeit, weil in Anlehnung zur Burgunder gibt es zum Beispiel Calades Blanc oder Sauvignon Gris. Und dann kann man die Leute so ein bisschen führen, weil verwandte Aromen holen ab. Okay. Und da weiß man auch, Mensch, da kriege ich das, was ich haben will. Oder Sauvignac, wenn du gern Sauvignon Blanc trinkst, Sauvignac. Jetzt ist aber so, Sauvignac, und das riecht man schon im Keller, also als ich den das erste Mal vergoren habe, habe ich 50 Mal in dieses Fass reingerochen und dachte mir, was ist denn da noch außer die typischen Aromen von Sauvignon Blanc? Was ist das denn? Und bin selbst nicht gekommen. Nach dem 50. Mal habe ich gesagt, Papaya.
Papaya.
Und das riecht und schmeckt bei Deutsch halt nicht so oft und vielleicht auch nicht so reif und nicht richtig. Aber ich war dann, also das hat mich nie mehr losgelassen, dass ich gesagt habe, gepaartes, gelerntes Aromaspiel in Kombination mit Wow-Effekten einer neuen Welt. Und das ist der Wahnsinn. Natürlich können wir noch nicht sagen, Mensch, das werden die größten Lagenweine, tralala, hopsasa, weil die Wurzeln noch nicht so tief sind. Es wäre ja auch total gemein, einen 3-jährigen Riesling mit einem 50-jährigen Riesling zu vergleichen. Also man darf das eigentlich noch nicht machen, weil die tiefwurzelnden Stöcke die untersten Schichten des Bodens erobern und dann kommt erst Kalk und kommt Ton und kommt das Gestein. Und deswegen junge Reben, die bei easygoing Weinen schon völlig brillieren, auch schon im gehobenen Sektor, zum Beispiel Sauvignon Gris im Holzfass gereift, der Knaller. Aber im Lagenbereich, da sind wir jetzt noch, die stehen noch auf der Probe sozusagen. Aber ich glaube, wir kommen da ganz gut hin.
Du hast mir jetzt aber schon, also für mich ist, wenn ich ein neues Weingut entdecke oder irgendwo mal bin und gucke auf die Karte, ich robbe mich immer über den Grauburgunder tatsächlich dran, weil das ist irgendwie, weiß nicht warum, der ist bei mir irgendwie so geerdet, ich weiß, wie das schmecken sollte.
Der und No-Brainer.
Ja, ich kann es nicht ändern. Das ist für mich so, wo ich dann immer sage, hey, das ist hier, ich bin kein Weinkenner, aber wo ich immer sage, hey, das fühlt sich ganz solide an. Und das mache ich immer über den Grauburgunder, weiß gar nicht warum. Das
ja, und deswegen ist dieser schnelle Thekentalk ja auch gut, du kommst hin und hast Grauburgunder im Kopf und kommst zu mir an die Theke und ich sage, willst du mal die leckere Zukunft probieren? Was trinkst du denn gern? Du sagst Grauburgunder. Ich sage, probier mal Sauvignon Gris. Und dann bist du mit einem Thema gleich seelenverwandt und hast aber auch noch das Topping zu sagen, wow, ich hab da echt jetzt hier einen nachhaltigen Genuss entdeckt.
Ich spreche hier bei Antenne Mainz mit Eva Vollmer. Eva Vollmer ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Sie ist Winzerin aus Mainz-Ebersheim und ist unter anderem die Treiberin bei den Zukunftsweinen, ne? Das kann man so sagen.
Genau, Treiberin, aber auch manchmal sich treiben lassen, weil wir sind deutschlandweit aktiv, sogar Deutschlands Grenzen sprengend, also Österreich, Schweiz, sogar Dänemark ist dabei, Luxemburg. Also man kriegt doch schon auch ganz andere Ideen als die man selbst kommen könnte. Und natürlich ist es so, dass ich oft auf Bühnen gezerrt werde und soll mal Ansage machen. Und das mache ich auch total gerne, weil es auch meinem Naturell entspricht. Aber untereinander lernen, wohlwollend vorankommen, das geht nur echt in der Gruppe.
Ja, da gibt es ja diese klugen Sprüche. Alleine bin ich schneller, aber gemeinsam kommen wir halt weiter.
Gute Idee, jawohl.
Ja, es bietet sich in fast allen Bereichen des Lebens an. Weißt du, wie viele Weingüter da mittlerweile mitmachen?
Ja, wir sind jetzt knappe 80.
Okay, also das heißt, das ist eine Bewegung, die wächst.
Genau, also wir hätten es selbst gar nicht geglaubt, aber schwuppdiwupp haben die Leute richtig Lust gehabt.
Na gut, ich denke mal, also man merkt es ja, wir haben ja unterschiedliche Sommer, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit. Das war vielleicht auch ein Segen, waren ja die Sommer wirklich hervorragend und heiß. Und da hast du auch schon gemerkt, ich habe zum ersten Mal Rotwein in Deutschland erlebt in einer Qualität, dass ich nicht mehr hätte sagen können, also der hätte auch aus Frankreich oder Italien sein können.
Ja, Klimawandel, Freund und Teufel des deutschen Weines, weil wir hätten uns, wenn man das mit den 80er Jahren vergleicht, ja überhaupt nicht zu träumen gewagt, in solche Sphären zu kommen, in solche Qualitäten reinzukommen. Und die Kehrseite der Medaille ist dann auch, naja, wie kommen wir denn an weniger Alkohol? Wie bleibt uns denn die Frische erhalten? Also das Tempo ist quasi unser, unser Hauptaugenmerk der Angst, weil ich mache jetzt seit 2007 Wein und habe in jedem Jahr konnte ich eine Wetterextreme notieren. Also heißester August seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, nässester so, kühlster so, stressigster tralala. Also diese ganzen dürreähnlichen Zustände, die sind hier in Deutschland vielleicht noch ganz gut in den Griff zu kriegen. Also Deutschland, deutsche Reben kriegen irgendwie noch es ganz gut hin. Aber wenn man da weiter südlich geht, dann kraut's einen ja schon. Da sagt man, Mensch, wir haben auch ein echtes Thema. Ja? Das Thema Wasser wird kommen, auch Wasserkonkurrenz und für was wird Wasser eingesetzt. Da will der Wein ja natürlich nicht nichts schlechter machen, sondern einfach in dem Zyklus gut funktionieren.
Wobei, also Wasser ist ein spannendes Thema, aber das führen
wir. Oh Gott,
jetzt,
das können wir heute nicht mehr.
Das führen wir jetzt nicht aus, aber es gibt ganz tolle in Afrika und auch Asien, es gibt da ganz tolle Geschichten, wie neu angepflanzt wird, wie du Wasser im Boden hältst. Also da gibt es echt tolle Sachen und ich glaube, das ist halt immer das, was nicht so ganz gewinnträchtig auf den ersten Blick ist, aber ich glaube, da gibt es schon sehr gute und tolle Lösungen. Das heißt einfach nur machen. Also ich glaube, wir sollten da viel, viel mutiger sein und schauen, was halt passiert. Und reagieren. Ich glaube, da kann man vieles in den Griff kriegen. Ja.
Genau, da brauchst du kluge Köpfe. Die sind ja da.
Genau so ist das. Du bist, wie du sagst, die Frau, die auf Bühnen rumtanzt und präsentiert und natürlich immer bei aller möglichen Veranstaltungen bist du auch mit dabei. Und da gibt es bald auch wieder was, ne?
Genau, also auf dem Weingut stirbt ja dauernd der Bär. Ich habe meine Weinpicknicks, ich habe demnächst ein Weinkonzert und dann wurstelst du vor deiner Haustür und wirkst davor. Und es gibt aber auch Dinge, die man gemeinsam tun kann. Also allen voran jetzt die große Veranstaltung Maxim Rheinhessen, die echt ein großes Gewicht hat, die jetzt auch in den letzten Jahren einfach riesen durch die Decke gegangen ist, weil die Idee, Maxime Rheinhessen, es tun sich die Top-Weingüter der Region zusammen und zeigen, wie viel Wumms Rheinhessen hat, wie viel Kompetenz und wie wichtig Rheinhessen in dieser Weinwelt ist, mit allen Konsequenzen für Einstehen unserer Herkunft, Innovation, aber auch verbunden mit Tradition. Also schwer zu greifen und zu begreifen, wenn man es nicht einfach so ein bisschen geballt erleben kann. Und die Idee war, dann steig doch in den Bus. Und zwar mit vielen anderen Weinbegeisterten auch. Da muss man aber auch kein Profi für sein, sondern jede Wissensstufe, jede Wein-Lebensstufe zählt. Also vom Einsteiger bis zum Profi wird dir alles geboten, weil du steigst gemeinsam ein und hast 5 Stationen. Also eine davon sind wir. Es ist aber auch Werther Windig dabei, es ist Münzenberger mit dabei. Also die Weinorte vor Mainz, es ist Saulheim, da ist Zornheim und Mommenheim, Ebersheim. Und diese Busse touren in der Schleife und du kannst Hop-on, Hop-off machen und in jedem Weingut, an jeder Station erwarten dich wieder 10, 15 Weingüter, die alle natürlich Weine dabei haben. Es ist nicht der Sinn und Zweck, das Ganze in einem Tag zu schaffen. Man kann auch ein Doppelticket haben, 2 Tage schafft man es auch kaum, weil wenn man 50 Weingüter hat und jeder hat 5 Weine dabei, dann zählen Impulse, da entzählen Begegnungen, da zählt auch dieses, ey, ich kann mir jemanden von weitem ausgucken und habe richtig Lust oder ich gehe mal auf einen Tipp von den anderen da und dahin. Also man kommt einfach zu Weingütern, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte oder schon immer mal besuchen wollte und sieht die geballte Vielfalt. Also da sind natürlich ganz viel Klassiker dabei, die Burgunder, die Rieslinge, Chardonnay, Sauvignon Blanc, das ist alles natürlich da, aber auch die neue spannende Idee, Kabinetts zu machen oder eben, da bin ich natürlich auch, da schlage ich natürlich auch sofort die Wände, Wendehammer, den Wein der Zukunft, also Weine aus neuen Robusten und Reben, die werden auch am Start sein. Natürlich noch nicht so verbreitet wie die Klassiker, wir sind ja erst am Anfang unserer Geschichte, aber ihr werdet Dinge
Eva Vollmer ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Sie ist Winzerin aus Mainz-Ebersheim und ist unter anderem die Treiberin bei den Zukunftsweinen, ne? Das kann man so sagen.
Genau, Treiberin, aber auch manchmal sich treiben lassen, weil wir sind deutschlandweit aktiv, sogar Deutschlands Grenzen sprengend, also Österreich, Schweiz, sogar Dänemark ist dabei, Luxemburg. Also man kriegt doch schon auch ganz andere Ideen als die man selbst kommen könnte. Und natürlich ist es so, dass ich oft auf Bühnen gezerrt werde und soll mal Ansage machen, und das mache ich auch total gerne, weil es auch meinem Naturell entspricht. Aber untereinander lernen, wohlwollend vorankommen, das geht nur echt in der Gruppe.
Ja, da gibt es ja diese klugen Sprüche, alleine bin ich schneller, aber gemeinsam kommen wir halt weiter.
Gute Idee, jawohl.
Ja, es bietet sich in fast allen Bereichen des Lebens an. Weißt du, wie viele Weingüter da mittlerweile mitmachen?
Ja, wir sind jetzt knappe 80.
Okay, also das heißt, das ist eine Bewegung, die wächst.
Genau, also wir hätten es selbst gar nicht geglaubt, aber schwuppdiwupp haben die Leute richtig Lust gehabt.
Na gut, ich denke mal, man merkt es ja, wir haben ja unterschiedliche Sommer, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, das war vielleicht auch ein Segen, waren ja die Sommer wirklich hervorragend und heiß, und da hast du auch schon gemerkt, ich habe zum ersten Mal Rotwein in Deutschland erlebt in einer Qualität, dass ich nicht mehr hätte sagen können, also der hätte auch aus Frankreich oder Italien sein können.
Ja, Klimawandel, Freund und Teufel des deutschen Weines, weil wir hätten uns, wenn man das mit den 80er Jahren vergleicht, ja, überhaupt nicht zu träumen gewagt, in solche Sphären zu kommen, in solche Qualitäten reinzukommen. Und die Kehrseite der Medaille ist dann auch, naja, wie kommen wir denn an weniger Alkohol? Wie bleibt uns denn die Frische erhalten? Also das Tempo ist quasi unser Hauptaugenmerk der Angst, weil ich mache jetzt seit 2007 Wein und habe in jedem Jahr konnte ich eine Wetterextreme notieren. Also heißester August seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, nässester so, kühlster so, stressigster tralala. Also diese ganzen dürreähnlichen Zustände, die sind hier in Deutschland vielleicht noch ganz gut in den Griff zu kriegen. Also deutsche Reben kriegen irgendwie noch es ganz gut hin. Aber wenn man da weiter südlich geht, dann graut's einen ja schon. Da sagt man, Mensch, wir haben auch ein echtes Thema. Ja? Das Thema Wasser wird kommen, auch Wasserkonkurrenz und für was wird Wasser eingesetzt. Da will der Wein ja natürlich nicht nichts schlechter machen, sondern einfach in dem Zyklus gut funktionieren.
Wobei, also Wasser ist ein spannendes Thema, aber das führen
wir. Oh Gott,
jetzt,
das können wir heute nicht mehr.
Das führen wir jetzt nicht aus, aber es gibt ganz tolle in Afrika und auch Asien, es gibt da ganz tolle Geschichten, wie neu angepflanzt wird, wie du Wasser im Boden hältst. Also da gibt es echt tolle, tolle Sachen, und ich glaube, das ist halt immer das, was nicht so ganz gewinnträchtig auf den ersten Blick ist, aber ich glaube, da gibt es schon sehr gute und tolle Lösungen. Das heißt einfach nur machen. Also ich glaube, wir sollten da viel, viel mutiger sein und schauen, was halt passiert. Und reagieren. Ich glaube, da kann man vieles in den Griff kriegen. Ja.
Genau, da brauchst kluge Köpfe, die sind ja da.
Genauso ist das. Du bist, wie du sagst, die Frau, die auf Bühnen rumtanzt und präsentiert, und natürlich immer bei aller möglichen Veranstaltungen bist du auch mit dabei. Und da gibt es bald auch wieder was, ne?
Genau, also auf dem Weingut steppt ja dauernd der Bär. Ich habe meine Weinpicknicks, ich habe demnächst ein Weinkonzert, und dann wurstelst du vor deiner Haustür und wirkst davor. Und es gibt aber auch Dinge, die man gemeinsam tun kann. Also allen voran jetzt die große Veranstaltung Maxim Rheinhessen, die echt ein großes Gewicht hat, die jetzt auch in den letzten Jahren einfach riesen durch die Decke gegangen ist, weil die Idee Maxime Rheinhessen, es tun sich die Top-Weingüter der Region zusammen und zeigen, wie viel Wumms Rheinhessen hat, wie viel Kompetenz und wie wichtig Rheinhessen in dieser Weinwelt ist, mit allen Konsequenzen für Einstehen unserer Herkunft, Innovation, aber auch verbunden mit Tradition. Also schwer zu greifen und zu begreifen, wenn man es nicht einfach so ein bisschen geballt erleben kann. Und die Idee war, dann steig doch in den Bus. Und zwar mit vielen anderen Weinbegeisterten auch. Da muss man aber auch kein Profi für sein, sondern jede Wissensstufe, jede Wein-Lebensstufe zählt. Also vom Einsteiger bis zum Profi wird dir alles geboten, weil du steigst gemeinsam ein und hast 5 Stationen. Also eine davon sind wir. Es ist aber auch Werther Windig dabei, es ist Münzenberger mit dabei. Also die Weinorte vor Mainz, es ist Saulheim, da ist Zornheim und Mommenheim, Ebersheim. Und diese Busse touren in der Schleife und du kannst Hop-on, Hop-off machen und in jedem Weingut, an jeder Station erwarten dich wieder 10, 15 Weingüter, die alle natürlich Weine dabei haben. Es ist nicht der Sinn und Zweck, das Ganze in einem Tag zu schaffen. Man kann auch ein Doppelticket haben, zwei Tage schafft man es auch kaum, weil wenn man 50 Weingüter hat und jeder hat 5 Weine dabei, dann zählen Impulse, da zählen Begegnungen, da zählt auch dieses, ey, ich kann mir jemanden von weitem ausgucken und habe richtig Lust oder ich gehe mal auf einen Tipp von einem anderen da und dahin. Also man kommt einfach zu Weingütern, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte oder schon immer mal besuchen wollte und sieht die geballte Vielfalt. Also da sind natürlich ganz viel Klassiker dabei, die Burgunder, die Rieslinge, Chardonnay, Sauvignon Blanc, das ist alles natürlich da. Aber auch die neue spannende Idee, Kabinetts zu machen oder eben, da bin ich natürlich auch, da schlage ich natürlich auch sofort die Wendehammer, den Wein der Zukunft, also Weine aus neuen Robusten und Reben, die werden auch am Start sein. Natürlich noch nicht so verbreitet wie die Klassiker, wir sind ja erst am Anfang unserer Geschichte, aber ihr werdet Dinge erleben, die habt ihr noch nie geschmeckt und ja, Samstag gibt's dann natürlich Chill-Out-Party im Garten, da mache ich mal meine Pforten auf und zeige, was das bedeutet oder wir zeigen gemeinsam, dass Rheinhessen einfach dieses gechillte, relaxte, aber auch hochkompetente und gemeinschaftliche zusammen was bewegen bedeutet. Und da haben wir einfach, ich glaube, da treffen wir den Nerv der Zeit und die Genießer ja, sehen mal wirklich, was Rheinhessen drauf hat.
Und Bus ist natürlich eine tolle Idee, weil wenn ich viele Weine probieren möchte, selbst wenn ich immer nur ein bisschen probiere, dann hat das natürlich irgendwann Konsequenzen für die Fahrtüchtigkeit. Deswegen ist das eine coole Idee.
Genau, die Busse aus Mainz fahren natürlich. Es ist Umschlagplatz in Niederolm am Bahnhof. Da ist so ein bisschen Sternverkehr. Das heißt also, ihr könnt alle on board.
Wann findet das statt?
Das ist der 5. und 6. Juli in, gar nicht mehr so lange hin. Wir freuen uns schon, müssen schon die Bänke hinstellen.
Aber ist eine coole Idee. Also gerade dieses, dass ich die Gelegenheit habe, viel kennenzulernen. Und das ist ja das, was manchmal gerade so, wenn du in Rheinhessen unterwegs bist, ärgerlich ist. Du entdeckst irgendwas und würdest jetzt gerne eigentlich vielleicht noch ein Gläschen mehr trinken, aber bist mit dem Auto, geht halt dann nicht.
Genau, deswegen seid klug, sichert euch ein paar Tickets, weil es sind 500 verkauft. Wir haben noch Luft, aber macht auf jeden Fall, zögert nicht, weil das ist eine der coolsten Veranstaltungen des Jahres.
Das heißt, da gibt es eine Webseite oder wie funktioniert das? Wie komme ich da hin?
Genau, ihr geht auf Maxime Open, findet man im Internet direkt, Ticket ordern und zack, ist man dabei.
Und wie entsteht denn so eine Veranstaltung? Das heißt, sitzt man da irgendwie mit Kollegen und Kolleginnen zusammen und dann zündet man sowas?
Ja gut, Maxime Rheinhessen, da sind ja schon ein paar kluge Köpfe dabei, also 100 Betriebe, die dort mitwirtschaften und wirken. Die haben natürlich unterschiedliche Vermarktungsstrukturen, manche im Handel, andere in Gastro, aber auch ganz, ganz viele von Mensch zu Mensch, also im Endverbraucherbereich. Und gerade die Endverbraucherweingüter, also zum Beispiel wir lieben die Menschen so, wir wollen die alle einfach nur haben und mit denen zusammen ein Gläschen Wein trinken und Feedback haben. Und da für die Leute wollten wir was machen. Also die Weingüter, die wirklich total Lust haben, ganz nah am Mensch zu sein. Und da bringt's halt auch den meisten Spirit, wenn man direkt vor Ort im Weingut das miterlebt. Dann saugt man diesen Geist auf und es macht einfach nur Sinn und Bus ist sowieso keine schlechte Idee, wie du gerade gesagt hast.
Naja, und wenn ich jetzt da bei euch an die Räume denke und diese wunderbare Wiese dahinter, das ist, aber mir fallen total viele schöne Weingüter in Rheinhessen ein, wo es sich wirklich lohnt, auch mal vorbeizuschauen.
Genau, also wir haben ja extra den Genussgarten jetzt für euch bereit gehalten und da ist es auch wurscht, ob da jetzt ein paar Leute mehr oder weniger, sondern wir machen Platz für alle und wir wollen da keinen ausschließen, wir wollen die Leute einfach alle dabei haben und das ermöglichen.
Diese Selbstvermarktung, ich glaube, das ist ja auch ein bisschen das, was aus Geisenheim, glaube ich, mitgekommen ist, das ist das A und O heute für ein Weingut, oder?
Genau, also wir leben ja in Zeiten, wo es so ein bisschen wackelig ist, es gibt sehr viel Wein, also eigentlich zu viel Wein, das Trinkverhalten nimmt auch so ein bisschen ab. Und wenn du da nicht am Zahn der Zeit und nah am Menschen vermarktest und immer wieder neue Ideen bringst, also wir sind ja im Taumel von Instagram, Social Media, LinkedIn, sind wir ja ständig am Drehen, am weiterentwickeln, so dass wir nicht langweilig werden. Also das ist ganz groß, großer Teil von unserem Konzept auch, zu sagen, hier erlebst du immer was, du kannst neugierig bleiben, du bist ständig einfach mit neuen Ideen und Inspirationen gefüllt.
Ich glaube, ihr seid beim Marktfrühstück auch dabei, ne?
Genau, also da sind wir dabei. Wir waren jetzt schon im Rhein ausschenken und im August sind wir nochmal ein bisschen on Tour. Ist natürlich spannend, wie sich das Ganze so über die Jahre so entwickelt hat.
Also eskaliert.
Sagen wir es mal so, ich war bei den ersten Marktfrühstücken ja auch schon dabei an der Theke und da haben wir mit 2-3 Leuten Gläschen Wein getrunken und es ist der Wahnsinn, wie viel... Wie wichtig dieses Event für die Menschen ist. Also das hat Corona gezeigt, als das nicht mehr war, dann hat sich das wild entwickelt. Die Leute wollen gemeinsam dieses Erleben am Wochenende in Mainz und da gibt es viele, die das feiern, dass Mainz sowas hat. Und wir haben immer wieder, die Mainzer Winzer passen sich ja auch an. Wir sind ja nicht jemand, der das nicht steuern möchte. Also da ist Security, da ist das und das und das. Und jetzt auf den 3 verteilten Plätzen entzerrt es natürlich auch ganz toll. Und
ich möchte trotzdem mal.
On the road.
Ich möchte trotzdem mal ganz großen Lob, weil ich bin ein guter Beobachter und ich glaube, es ist Höchstleistung, was ihr da bringt, weil wenn man ein bisschen beobachtet, wie viel Aktivität da ist, wie schnell ihr da sein müsst, dass da alle ihren Wein oder sonst was bekommen, ich glaube, es ist richtig, das ist auch harte Arbeit.
Genau, also du brauchst die stärksten Thekenhüpfer, um halt einfach auch die Leute schnell zu bedienen und es sind dabei auch immer die Winzerfamilien geballt mit dabei, so das und da freuen wir uns ja auch, wenn jemand was fragen will, wenn was ist, dann muss das die Zeit sein für einen lockeren Spruch, für ein herzliches Wort und auf beiden Seiten viel Toleranz. Die Leute auf der einen oder anderen Seite haben ihren Stress. Die einen, weil sie vielleicht jetzt in der Schlange stehen und die anderen, weil eine Sorte ausgegangen ist. Und da ist auch ganz viel Mensch dabei. Wir sind keine Roboter, die jetzt da das wollen. Aber immer und immer wieder wird diskutiert, wie können wir diesen Glanz und auch die gute Position für die Stadt Mainz, also das ist ja auch ein Teil des Image und unserer DNA von Mainz geworden, dass wir es schaffen, da echt die Menschen zusammenzubringen und auch mal fernab von ihrer sonstigen Runde, mit denen sie gekommen sind, weiter zu verbinden, zu vernetzen bei einem Glas Wein. Und ja, das wollen wir immer wieder anpassen und wir sind da für euch da. Und es ist, ist aber ein Prozess.
Ich spreche gleich weiter hier mit Eva Vollmer. Eva Vollmer ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Etwas, was mir auffällt, ich habe vorhin irgendwie von der Sansibar gesprochen und ich merke immer, wenn ich mit Menschen außerhalb unserer Region spreche, dass ich immer noch Rheinhessen erklären muss. Und das tut mir immer so ein bisschen weh. Also es wird zwar ein bisschen besser, hier und da wissen das schon Menschen. Und ich glaube, wir müssen noch ein bisschen was machen. Ne? Das heißt, dass man weiß, Rheinhessen ist in Rheinland-Pfalz, das ist das größte Weinbauangebiet Deutschlands. So richtig, es fehlt noch so ein bisschen. Ne?
Also wir haben Helfer mit einem Ball. Mainz ist da wirklich, oder Mainz 05, die Rheinhessen. Also wenn das ist schon ein großes Rad, was da in den Köpfen gedreht wird. Also dass man Mainz und Rheinhessen verbindet und dann kriegt man den Rest auch noch hin, ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn man jetzt auch den Wein betrachtet, deswegen haben wir ja auch den Namen Maxime Herkunft Rheinhessen gewählt, um diesen großen Wert, die Wertigkeit der Region einfach zu hypen. Also ich glaube, dass es eigentlich die Aufgabe jedweder Branche ist, am besten natürlich die Branchen, die was vorzuweisen haben, also Endprodukte und was Greifbares haben. Ja, Fußball ist natürlich auch großflächig greifbar und begreifbar und erlebbar. Also was zum Erleben und zum Konsumieren, da muss die Marke Rheinhessen glänzen. Und dann kommt automatisch, ist in Mainz ja natürlich, man nimmt noch Mainz irgendwie in Schlepptau, weil darunter können sich viele Leute einfach was vorstellen. Komischerweise, dieses Mainz hat so viel Strahlkraft, dass Mainz und Rheinhessen also so in einem Atemzug weg viel Sinn macht. Ich freue mich natürlich auch für Alzheimer, für Bingen und für Bonn. Also das ist stark, aber das ist wie Tempo. Also je öfter du das sagst, oder mit den Zukunftsweinen, wie Sauvignier-Gris, wenn du es 5-mal gesagt hast, dann hast du es plötzlich. Und das ist es. Leute müssen oft davon sprechen und müssen dafür brennen und müssen einfach überschäumen vor Glück, wenn sie darüber reden. Und es ist also euer aller Aufgabe, einfach zu sagen, hey, ich bin aus Rheinhessen.
Also ich texte Menschen in anderen Ländern damit zu. Also ich hab einen Geschäftsfreund, der zum ersten Mal aus Nordrhein-Westfalen dann auch zu uns kam. Und der war, den habe ich dann schön in Bodenheim irgendwo einquartiert, in so eine Ferienwohnung mit Blick, wo er morgens die Rehe in den Weinbergen gesehen hat. Und der war fasziniert. Und als er dann hier noch zu mir gefahren ist und hat dann alles gesehen, der hat gar nicht diese Menge an Weinbergen kapiert. Und der hatte das nicht auf dem Schirm, dass das bei uns so ist.
Genau, wir haben es schöner, als wir denken, weil wir die ganze Zeit damit leben. Also Leute, die von draußen herkommen, die begreifen diese Ruhe, diese Vielfalt, aber auch dieses Majestätische der Region. Ja, wir haben keine Berge und Meer, aber dafür haben wir Hügel und viel Mensch und viel Erlebnis. Und da stehen wir erst am Anfang. Also da ist die Pfalz natürlich weiter, wenn wir das Ganze so ein bisschen von der Weinregion her auch betrachten. Aber ich glaube, wir ziehen mit einer Geschwindigkeit nach. Das ist schon beeindruckend.
Also wenn ich nicht mega Stress habe, ich versuche jeden Tag bei mir auf, wir sagen ja schon Berg, ne? Das ist, obwohl es ist ein Hügel.
Es ist ein Berg, es geht bergauf.
Genau. Ich versuche jeden Tag da hochzugehen und diesen Blick zu genießen. Ich sehe über ganz viele Weinberge und ganz hinten dann sehe ich die Skyline von Frankfurt. Und ich finde, das sollten wir halt auch alle hier geerdet sein in der Region, wie wunderbar das ist.
Genau, also wertschätzen, weitererzählen und mehr erleben. Vielleicht auch mal einen Schritt zurück und sagen, wow, hab ich so gar nicht gesehen. Also vielleicht auch mal durch den Blick von Gästen, die kommen. Also sich von den Gästen erzählen lassen, was man verpasst hat zu gucken.
Ich glaube, das ist so wie die Menschen, die am Meer wohnen, die sehen es halt auch irgendwann nicht mehr. Aber man muss sich das bewusst machen. Es ist da, es ist wundervoll. Und jetzt mag ich noch eine Sache. Ich laufe tatsächlich fast jeden Tag an einem Weinberg von euch vorbei. Und der unterscheidet sich natürlich schon seit Jahrzehnten, dass er nicht einfach grau ist, dass nichts vertrocknet ist, sondern da blüht es. Da ist ganz viel Zeugs da, wo man einfach merkt, das ist mit der Natur. Und ich freue mich, dass ich das immer häufiger sehe.
Genau, also positiv gesagt, es braucht mehr Kraut und Rüben, um da mehr Biodiversität reinzubringen. Die Weinberge, ja, bisschen struppelig, das ist doch okay. Das wäre ja auch für einen Menschen okay, diese Ecken und Kanten und diese Eigenarten statt dieses sauber geleckte. Also da fühlen wir uns halt wohler mit. Und es summt und brummt. Das ist das Schöne. Das und fühlt sich bei uns gut an.
Das ist aber nicht nur meine Wahrnehmung. Du siehst das auch, dass das auch, ich sage nicht nur Biobetriebe, sondern ich sehe das auch sehr in der konventionellen Landschaft, dass da Dinge anders sind als noch vor 10 Jahren.
Genau. Also es hat sich, der Mensch entwickelt sich immer von extremen Ansichten hin zur Zubewegung und zum Teilen von anderen guten Ansichten, und das ist das Schöne. Also es ist nicht mehr diese Fronten, die sich da aufgebaut haben zwischen ganz strubbelig und geleckt, sondern alle bewegen sich mit guten Ideen in Richtung naturnahe hin. Und das ist ja auch die Verantwortung eines jeden, der mit Natur arbeitet, zu sagen, okay, mein Stil ist das und das, aber habe ich vielleicht schon mal dran gedacht, dass der Nachbar oder der Freund oder das und das auch da gute Ideen hat. Und da kann man sich gut voneinander inspirieren lassen und muss auch.
So, wenn ich jetzt so einen Wein in der Hand halte von dir aus deiner Serie von Zukunftswein, Wendehammer, das fällt dir einfach so ein, wo du jetzt sagst, das ist natürlich sehr, sehr bezeichnend, ne? Dann ist es eine Wende. Und ich
nehme an, der Wein dazu ist der Hammer.
Ja. Genau. Oder das wäre die Ableitung, ne? Das ist das, was du dir dabei gedacht hast, oder?
Genau, also das ist der Gedanke hinten dran. Versteht vielleicht nicht jeder sofort, aber es ist einfach zu bestellen. Das ist ja auch immer so ein bisschen was Wichtiges. Ich wusste gar nicht, dass Wendehammer auch gar kein internationaler Begriff ist, sondern eher quasi hier kapiert wird. Also ein Wein, der Veränderung will, der strahlen will, der Strahlkraft haben will, der zwischen Grün und Gelb, das siehst du dann auf dem Etikett, so ein bisschen aromatisch triggert und wow, aufblüht und einfach ein starkes Stück ist. Ein toller Wein.
Und du hast eigentlich immer irgendwas auf der Flasche stehen. Manchmal sind es ganze Sprüche und das ist dann, das sieht natürlich wunderbar aus, aber es ist richtig Arbeit, ne? bis das alles so fertig ist.
Ja, total. Also der neueste Clou ist direkt auf dem Etikett auch ein QR-Code, ein runder QR-Code, sieht aus wie eine kleine Pizza, und du gehst drauf und kriegst eine Winzerin-Sprachnachricht. Das heißt also, nehme ich professionell im Tonstudio auf und erzähle die Geschichte zu dem Wein so ein bisschen mit Anekdoten und pfiffig in 1,5 Minuten. Und bevor du aufmachst, hast du einfach schon ein bisschen was verstanden, obwohl Winzerin to go. Ich will, dass die Leute das mitfühlen können. Ich will, dass die Leute mit auf die Reise gehen und nicht einfach nur, huch, was ist denn das oder das verstehe ich nicht oder mal gucken. Also ein bisschen Support und auch ja, Stütze, aber auch Animation, das finde ich mehr als fair, wenn jemand meinen Wein sich holt.
Na, das ist natürlich besonders abgefahren, wenn du jetzt den Wein, ich sag mal, zum Beispiel in Hamburg trinkst, da hast du ja nicht die Gelegenheit, einfach mal bei dir vorbeizuschauen, aber dann trotzdem einfach dann diese Sprachnachricht zu hören, finde ich eine witzige Idee.
Genau, und dann haben die wenigstens ein bisschen rheinhessischen Dialekt und freuen sich.
Mann, das sind spannende Einblicke. Ich drücke dir die Daumen. Eine Sache habe ich noch. Du bist ja medial so massiv unterwegs. Ich konnte mich gar nicht richtig damit beschäftigen. Ich habe aber die Mitteilung gesehen. Da gab es irgendwann einen Film, ne?
Genau, Wein weiblich. Also ein Wahnsinnsprojekt, was sich quasi über einen Regisseur entwickelt hat, der sehr viel Seele zeigen kann, aber auch also weiß, wie Dokumentationen für Kinos gehen. Dann dieser Stuart Pickett, der mir aus der Weinszene gut bekannt ist, also ein Weinkritiker, ein sehr berühmter Weinkritiker. Und die haben dieses Filmprojekt mit den Frauen, also Mache den Riesling deines Lebens, und fünf Frauen dabei beobachtet, haben die ins Leben gerufen. Stuart Pickett wurde dann auch verhaftet, ein Wein kontra zu steuern und auch selbst einzumachen. Also ein Film, den das Leben geschrieben hat, also ohne Drehbuch, losmarschiert, nur mit der Idee der Geschichte in die Seele und in die Leben der Winzerinnen reinzufilmen, weil die halt einfach, gut, mir Frauen, da wird ja immer drüber gesagt, wir reden ganz gerne, wir teilen uns gerne mit, das wird uns oft zur Last gelegt, aber es ist gar nicht verkehrt, diese Emotionen rauszulassen und vor allen Dingen auch sich dabei beobachten zu lassen, wie die Gedanken sind. Also in dem Film werdet ihr nicht lernen, wie jetzt Wein geht, also technisch, das ist ja auch gar nicht der Sinn, wir wollen ja keine Winzer ausbilden, da müsst ihr ja ins Praktikum kommen, könnt ihr auch, aber diese ganz nah an Freud und Leid und himmelhoch jauchzend und tief betrübt und ganz nah am Leben dabei zu sein, das ist eine unheimliche Kraft auch, die ins eigene Leben strömen kann. Also wir haben schon von ganz vielen Leuten gehört, dass die einfach für ihr eigenes Wirken und Werken, für ihr Leben, diese Emotion, diese Kraft, diese Power, diese Mut, Willenskraft, Stärke und auch dieses, ja, einfach tun. Liebe, was du tust. Also liebe dein Fach in deinem Leben. Und da haben wir, glaube ich, ziemlich viel Inspiration gestreut und vor allen Dingen auch Weinfans dann wiederum geschürt und geboren. Das ist ja auch ganz wichtig, unser Fach ja attraktiv zu halten und die Leute einfach ja Lust auf Wein machen.
Und ganz ehrlich, man kann da ja gar kein Drehbuch schreiben, weil, was weiß ich, wann die Kirschessigfliege kommt oder wann das Wetter umschlägt. Ja, das hat keiner in der Hand.
Genau, oder dass 2018 eben das heißeste Jahr seit ever wird. Und dann machst du halt in dem Moment den Wein deines Lebens angeblich. So steht's ja im Drehbuch. Und ja, da war schon spannend.
Und ich weiß halt auch, das ist jetzt, ich glaube, das können wir gar nicht hier ausführlich besprechen, aber auch natürlich die Arbeit im Keller. Ich kenne Winzerinnen und Winzer, die manchmal schlaflose Nächte haben oder sich auch manchmal in unmittelbarer Nähe des Weins schlafen legen, weil sie einfach einen gewissen Prozess abwarten und wollen sehen, dass das funktioniert. Das gehört halt auch dazu, ne?
Genau, das hast du wahrscheinlich aus meinem Mund auch schon gehört. Also biestige Zicken wie die Scheurebe, also eine ganz wahnsinnstolle Rebsorte, die aber Allüren hat. Und da war der Schlafsack bei mir schon öfter mal Programm. Und ich habe wirklich während der Gärung diese Nacht um die Ohren schlagen müssen, weil da ein Moment kommt, wo Perfektion herrscht. Und der ist halt irgendwie meistens mitten in der Nacht. Also das macht man dann schon gern.
Und etwas, auch Labor. Ich meine, das ist ja hochmodern, was ihr macht. Das gehört halt auch dazu, ne?
Ja, also du musst chemisch fit sein, du musst da was wissen, also naturwissenschaftlich natürlich auch. Wir haben unendlich viele Fächer, viele Leute lachen sich kaputt, wenn ich sage, ich habe Weinbau studiert. Ich sage, kann man das studieren? Es ist wahnsinnig. Du musst den Boden verstehen, also Bodenkunde, du musst Wetterkunde, du musst Chemie, du musst Geologie, du musst Marketing können, du musst die ganze Buchhaltungskram. Also eigentlich reicht ein Studiengang nicht, um es vollends zu lernen, sondern du wirst dann reingeschubst in dein Tun und denkst dir, ach du Gott, also das muss ich mir jetzt selbst beibringen.
Und es wird euch ja auch nicht ganz leicht gemacht, weil ihr habt viele Regularien zu erfüllen, ihr habt viele Auflagen und was es natürlich im Alltag auch schwerer macht, dass man irgendwelche Berichte machen will. Ich weiß, es wird von oben auf eure Felder geguckt und was da alles passiert, das ist schon anstrengend.
Ja, total. Also allein die Ökokontrolle, die mir auf die Finger guckt und ja, die sitzen dann 11 Stunden bei mir am Stück und wühlen sich durch die Ordner. Und das gefällt mir natürlich auf der einen Seite, weil ich denke, ja, es ist schon auch ein großes Vertrauen, dass Regularien, wenn man sie denn auch dem Verbraucher präsentiert, dass die dann auch eingehalten werden. Aber natürlich bringt uns das fast um, wenn wir aus formellen Fehlern quasi Restriktionen bekommen, die gar nicht absichtlich sind, weil einfach irgendwo ein Datum falsch auf irgendeinem Stift, weil du einfach in dem Moment, wo du was aufgeladen hast, nicht dazu gekommen bist, das Datum draufzuschreiben, hast 2 Tage später gemacht. Und dann, das ist schade, dass es dieses Schneeballsystem gibt aus, vermeintlichen Fehlentscheidungen, die dich dann echt auch an Pranger stellen. Das ist schade.
Und ich finde das insofern, ich darf diese Kritik hier anbringen, ich mache ja keinen Wein, aber ich glaube, dass wir, ich hab ein absolut gutes Menschenbild und die Mehrheit der Menschen macht Dinge redlich, ordentlich und absichtlich keine Fehler. Und ich glaube, auch von allen Seiten, die irgendwelche Regeln sich einfallen lassen, sollten wir mehr Vertrauen walten, dass die Leute, die das studiert haben, die es gelernt haben, die es jahrzehntelang machen, die zum Teil 18, 20 Stunden manchmal an Tagen arbeiten, einen guten Job machen wollen.
Genau, das Vertrauen. Ich meine, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. So ein bisschen draufschauen, das
darum
ist ja
geht's nicht,
völlig, genau, also völlig, völlig okay. Aber also vermeintlich eigentlich eher zu denken, der macht's nicht richtig, ist eigentlich die falsche Herangehensweise. Genau. Also lieber sagen, du hast eine 1 und jetzt beweise es, dass es wirklich so ist, aber nicht, du hast potenziell jetzt eine 6.
Also ich gehe durch das Leben und ich sage, natürlich, du wirst immer wieder mal enttäuscht, aber die Mehrheit der Menschen ist gut. Ich bekomme Unterstützung und ich sehe, die meisten sind engagiert und wollen das Beste von dem machen, was sie tun und hängen dann halt manchmal in bürokratischen Hürden und Hindernissen und deswegen dürfen wir das auch mal erwähnen, dass es höchste Zeit ist, dass wir da ein bisschen aufräumen und wieder nach vorne kommen. Das war ein spannender Einblick über Zukunftsweine, über tolle Veranstaltungen, wo man viele Weingüter kennenlernen kann in Rheinhessen. Ich danke dir für deine Zeit.
Ja, ich danke dir auch und jetzt gehe ich wieder in den Weinberg.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.